Herzlich willkommen bei den Tennisproleten. Es ist kalt geworden, zumindest in Köln. Und deswegen geht direkt meine erste Frage raus an Daniel, der mich heute begleitet. Hast du deinen Flug auf die Malediven schon gebucht?
Hallo Henrike, Malediven noch nicht, aber ich kann sagen, ich habe zumindest für den Winter schon 2 Flüge gebucht.
Ha, ja, da bist du weiter als ich.
Da geht es leider nur einmal in etwas wärmere Gefilde, aber das kann man leider auch dann nicht so richtig Urlaub nennen. Von daher muss ich davon noch nicht viel erzählen.
Ja, vielleicht ist das aber auch eher so eine, vielleicht will man auch im Winter dann mal vom Tennis Abstand nehmen und wenn man auf die Malediven fliegt, dann zumindest den Fotos der Tennisstars zu urteilen, würdest du da einige treffen. Wenn du die richtige Insel nimmst, die Malediven, gibt ja dreufzig schon eine Möglichkeit, dahin zu gehen.
Ja, aber es ist echt verrückt, ne? Dass man den Eindruck hat, die haben irgendwie noch nicht genug voneinander, alle übers Jahr, weil sie sich ja ständig sehen. Und dann machen sie noch ein großes Klassentreffen auf den Malediven. Also der Reiseort oder das Reiseziel, das scheint bei Tennisspielerinnen, aber auch Tennisspielern echt sehr, sehr beliebt zu sein. Finde ich ein bisschen faszinierend.
Ja, da hat sich Andy Roddick, glaube ich, mit, ich weiß gar nicht, wem es war, in seinem Podcast auch geäußert, dass er das auch nicht so ganz versteht. Ja, wahrscheinlich, weil es warm, schön und abgelegen ist. I don't know. Macht auch nicht jeder. Aber ich muss ehrlich zugeben, bei mir sind die Malediven auch erst durch meinen Kontakt mit der Tenniswelt so richtig auf die Landkarte gekommen. Vorher wusste ich zwar auch schon, dass es die gibt, aber so richtig, richtig eine Ahnung davon oder mal was gesehen davon habe ich echt erst durch Instagram der Tennisstars.
Aber daran sieht man natürlich, dass Werbung funktioniert durchaus und wer weiß, vielleicht fließt da ja sogar auch noch Geld von der einen in die andere Richtung. Das kann natürlich auch gut sein.
Nicht nur vielleicht, sondern der ein oder andere hat ja durchaus auch schon Werbepartnerschaften gemacht, wo dann das Resort irgendwie verlinkt wird und so. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da nicht jeder den vollen Preis für zahlt.
Ja, das gönnen wir natürlich von Herzen allen Urlaubern.
Unbedingt.
Ja, Henrike, wir stellen uns ein bisschen auf Weihnachten ein, die Tennissaison. Wir sind am Davis Cup Final-Final-Wochenende. Wir haben Sonntagmorgen, also noch das Finale zwischen Italien und Spanien vor uns. Und dann ist die Tennissaison.
Da ist quasi unabhängig Sinner Alcaraz, aber selbst da sind die beiden irgendwie geistig vertreten.
Ja, das stimmt. Es wäre noch mal Sinner Alcaraz gewesen, wenn sie dabei gewesen wären. Stimmt, hast recht, gar nicht drüber nachgedacht. Ja.
Ätzend, oder?
Ja, aber vielleicht auch ganz gut, dass wir es jetzt nicht noch mal haben müssen, auch wenn das irgendwie total falsch klingt. Aber ich wollte nämlich gerade sagen, also aus meiner Sicht bin ich mit der Tennissaison jetzt auch durch.
Ja, doch. Also so langsam reicht's auch. Also ich muss sagen, auch Davis Cup, was natürlich irgendwie auch am System liegt, weil das Ganze ja jetzt so ein Finalturnier ist und das dann logischerweise nicht mehr auf ein Wochenende komprimiert wird, sondern nur noch das Finale und so. Es ist mir auch inzwischen zu anstrengend. Also ich meine, gerade so im Juniorenbereich wird ja jetzt noch viel gespielt. Die klappern jetzt noch irgendwelche kleinen Turniere ab, um dann noch ihre Punkte zu machen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber eigentlich ist bei mir schon seit, weiß ich nicht, 3-4 Wochen so ein bisschen die Lampe aus, dass ich denke, ey, es reicht jetzt auch mal für ein Jahr. Weil es ja auch so früh anfängt. Also mit Schlag 1. Januar geht's ja los. Eigentlich schon mit einem 30.12., je nachdem.
Ja, stimmt, das recht, je nachdem, wie die Woche immer fällt, ne? Wo es dann mit den ersten Turnieren losgeht. Ja, wir haben uns vor ein paar Wochen ja schon mal drüber unterhalten. Also für mich war das, glaube ich, ein Herbst, wo ich will jetzt nicht sagen, so wenig mitbekommen habe wie noch nie, aber wo es für mich seltsamerweise eigentlich sehr wenig emotionale Höhepunkte gab. Vielleicht auch einfach, weil man weiß, Felix Auger-Aliassime, der spielt im Herbst eh gut. Wir hatten jetzt natürlich am Ende des Jahres, auch jetzt bei den ATP-Finals natürlich, ja, mit Sinner Alcaraz irgendwie nochmal so einen Höhepunkt. Der sich für mich jetzt aber auch nicht nach einem Höhepunkt angefühlt hat. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also ich finde auch, dass dieses Jahr was natürlich am Anfang des Jahres noch nicht so klar war, aber zum Ende hin sich doch einfach irgendwie vorhersehbar geworden ist in der Form. Ne? Sinner, Alcaraz, damit konnte man irgendwie inzwischen rechnen. Also die beiden haben ja auf der Herrentour zumindest was bei den Turnieren, an denen sie teilnehmen, angeht, so ziemlich alles weggeschoben, was es wegzuschieben gibt. Insofern ist das halt so ein bisschen früher wie bei den Big Three. Man muss sich nur entscheiden, wen von beiden man sich aussucht. Und auch bei den Damen ist da natürlich noch ein bisschen mehr, ich sag mal, Spannungsfaktor drin. Aber auch da hat sich das ja doch im Vergleich zu noch vor 5 Jahren oder weiß ich nicht, ungefähr, enorm verstetigt. Ne? Auch da ist die Spitzengruppe deutlich kleiner geworden im Sinne von, wer wird's denn werden? Und ich weiß nicht, also das habe ich ja letzte Woche auch mal in die Runde geworfen, also bei uns im Chat. Ich frage mich auch, ob das Tennis irgendwie langweiliger gemacht hat, so ein bisschen, aber ich bin da noch nicht, für mich noch nicht auf eine Antwort gekommen. Vielleicht kommen da auch zwei Dinge zusammen, dass Ende des Jahres einfach eh auch immer so ein bisschen die Luft raus ist, aber ja, hat mich auch alles nicht so gereizt, ehrlich gesagt.
Vielleicht kann man das sogar echt ein bisschen an Zahlen festmachen, warum man den Eindruck hat, auch bei diesem Top-Duell. Denn ich hatte letztens gelesen, Sinner und Alcaraz, die haben dieses Jahr insgesamt in 6 Endspielen gegeneinander gespielt, meine ich. Und das gab's in der Tourgeschichte nur ein einziges Mal öfter innerhalb eines Jahres. Das waren, ich glaube, Ivan Lendl und John McEnroe 1984 oder irgendwie sowas, die sogar 7-mal in einem Jahr gegeneinander gespielt haben. Und bei Sinner und Alcaraz waren es ja, mit was die Grand Slams-Finals angeht, glaube ich, dann 1 mehr als bei Lendl und McEnroe. Aber dann dachte ich mir so, okay, das ist vielleicht aber auch schon ein Faktor, also weil sich das Ganze natürlich viel mehr in diesem Jahr dann auch bei den großen Turnieren auf dieses Duell am Ende konzentriert hat. Das ist das, was wir seit Wochen diskutieren, dass die beiden eigentlich gerade über allen anderen stehen und es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit darauf hinausläuft, wenn sie beide bei einem Turnier teilnehmen, dass sie im Finale auch aufeinandertreffen. Und klar, dann hattest du jetzt im Herbst noch so ein 7. Duell mit diesem Six Kings Slam, wo du sagen kannst, klar, Exhibition, aus meiner Sicht fand ich aber schon gerade, oder obwohl es so eine Exhibition ist, dass das Ding schon viel Aufmerksamkeit bekommen hat, gerade dieses Endspiel. Und naja, dann haben wir halt am Ende auch 7 Duelle der beiden in diesem Jahr, wo sie in Endspielen aufeinander getroffen sind. Und ich glaube schon, dass das dann so im Hinterkopf mitspielt, dass man vom Gefühl her sagt, naja, die spielen beide eigentlich im Endspiel immer gegeneinander und dass die Statistik da halt auch nicht so ganz trügerisch ist dann am Ende.
Ja, ich weiß es nicht. Also, es ist irgendwie schwierig. Also, deswegen, ich bin da auch vorsichtig, jetzt zu sagen, das liegt irgendwie an den beiden oder so, weil es ist ja nicht so, als kriegt man dann schlechte Matches geboten. Ne? Also, das ist das ja auch irgendwie. Aber ich weiß nicht, es ist vielleicht auch wirklich so dieses Ende des Jahres-Ding. Ne? Also da muss man jetzt auch mal gucken, wie die nächste Saison dann aussieht, wie sich das anlässt. Weil das Erschreckende ist, es ist ja jetzt nicht so, als hätten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz dieses Jahr durchweg absolute Spitzenleistung gespielt. Ne? Die haben ja teilweise auch echt so auf nur noch einem Bein gefühlt alles gewonnen. Entschuldigung. Insofern, ja, muss man mal schauen. Egal. Ja, geht rum. Es ist jetzt auch wurscht.
Ja. Ich kann schon mal soweit sagen, wir werden in der nächsten Woche, also in der nächsten Folge, das Ganze noch mal ein bisschen intensivieren und da mehr auf Sinner und Alcaraz schauen. Auch so ein bisschen auf die Hintergründe, warum wir eigentlich jetzt dieses Duell so in der Form bekommen haben und ja, was in den letzten Jahren passiert ist, damit die beiden sich auch so entwickeln konnten. Da haben wir auch einen interessanten Gast. Und ja, werden schwerpunktmäßig dann auch nochmal über Sinner Alcaraz sprechen. Von daher, Enrique, können wir, glaube ich, hier einen Cut machen. Wollen wir zuerst ein bisschen über die Frauen sprechen oder dann noch mal auf den Davis Cup schauen. Denn da gab es auch aus meiner Sicht zumindest eine ganz interessante Diskussion, die ja man vielleicht aber sogar auch fast als tot bewerten könnte.
Suche dir aus, heute ist Herrenwahl.
Dann lass uns mal, weil dann, wir können am Anfang nämlich dann einmal dieses Herrenthema, glaube ich, dann durchbringen und dann nochmal über die Damen gesondert sprechen. Der Davis Cup ging los diese Woche. Es spielte Italien gegen Österreich. Das Ganze war am Ende dann, man kann natürlich sagen, auch leider eine sehr deutliche Angelegenheit. 2-Einzel, Italien 2-0 gewonnen. Und es gab dann so ein bisschen die Diskussion wieder, die ich vernommen habe, die wir jetzt natürlich seit vielen, vielen Jahren führen. 2-Einzel, 3:30, Thema durch, das ist doch nicht mehr mein Davis Cup. Ich muss sagen, ja, ich kann es natürlich verstehen, aber lohnt es sich wirklich, diese Diskussion jetzt aufzumachen und das Ganze immer und immer wieder zu diskutieren und dem so ein bisschen hinterher zu trauern, weil es doch sich wahrscheinlich eh nicht mehr ändern wird?
Ja, hatten wir ja im Vorgespräch, ne, dass ich das auch gesagt habe, dass ich mir denke, jetzt, du kannst es auch nicht mehr zurückdrehen. Ne? Also ich meine, selbst wenn du jetzt dich hinstellen würdest und sagen, okay, komm, wir machen alles wieder, wie es vorher war, kriegt man dieses Gefühl zurück? Also wahrscheinlich nicht. Also selbst wenn man das wirklich einfach sagt, ja, alter Modus, Punkte verteilen, was weiß ich. Ich glaube, diese Dynamik kommt nie wieder und man muss jetzt halt das nehmen, was da ist. Also, für mich hat es einfach verloren, trotz allem. Für mich ist der Davis Cup schon lange nicht mehr mein Davis Cup oder der Fed Cup auch. Also diese Stimmung, die ich früher dazu hatte, ist komplett weg. Weil ich finde es jetzt auch irgendwie halt mega anstrengend, weil es ist jetzt am Ende eines langen Jahres dann nochmal so ein Turnier, wo dann tageweise 3 oder 6 Matches ausgespielt werden, je nachdem, welche Länder spielen. Gut, du kannst dir das natürlich aussuchen und sagen, ey, ich nehme mir die Partie raus oder die Partie raus. Aber irgendwie im alten Davis Cup und auch im alten Fed Cup war das schon so, dass du dann am Ende des Jahres hast du da irgendwie eine Partie zugewürfelt gekriegt, also natürlich durch die Leistung. Und dann hattest du ein Wochenende vollen Fokus auf 2 Nationen, die du vorher so vielleicht nicht unbedingt zusammengewürfelt hast, weil du es nicht wusstest. Und das habe ich mir immer gerne angesehen, obwohl Deutschland halt nicht dabei war. Ne? Einfach weil so diese ganze Stimmung, dieses fokussierte Spotlight auf ein Wochenende und da geht es dann um die Wurst und irgendwie die Fangruppen sind da begeistert dabei. Das wird nie wieder kommen. Und ich denke, also für mich ist das jetzt auch abgeschlossen. Also dem Ganzen irgendwie hinterher zu trauern oder zu sagen, das ist doof. Ja, wenn mich jemand fragt, finde ich das schön, so wie es ist? Nein, aber es ist jetzt so. Was soll's? Ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
Ich glaube, was man halt einfach machen muss, ist aufzuhören, da so ein bisschen immer rum zu experimentieren und jetzt zumindest einen Modus zu finden, wo alle sagen, so ist der, so läuft das jetzt die nächsten Jahre ab und da kann ich mich drauf einstellen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das zumindest bei den Männern mit dem Davis Cup jetzt auch passiert ist. Wir haben ja Anfang des Jahres diese in der Weltgruppe diese erste Runde, die mit Heim und Auswärts gespielt wird. Dann jetzt im September eine zweite Runde, wo wir Heim- und Auswärtsbegegnungen auch haben über 2 Tage. Und du weißt, okay, wenn wir das Ding gewinnen, dann fliegen wir am Ende des Jahres nochmal alle aktuell dann nach Bologna und da gibt es so ein Final Eight Turnier. Wenn wir jetzt runterschauen, gibt es da ja auch weiterhin Playoffs, die dann mit Heim-Auswärts gespielt werden. Mhm. Auch natürlich über diesen verkürzten Modus über 2 Tage, aber immerhin 4 Einzel, 1 Doppel. Mhm. Und da können wir, glaube ich, jetzt nämlich so ein bisschen den Bogen schlagen zu den Frauen, weil da kommt mir das alles immer noch so ein bisschen experimenteller beziehungsweise auch unrunder vor. Weil wir hatten jetzt ja auch diese Playoffs des deutschen Teams in Ismaning. Mhm. Wo es ja nun jetzt leider den Abstieg gab in die Weltgruppe 2. Aber zum Beispiel, da muss ich sagen, also fand ich diesen Modus ganz, 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 ganz schlimm. Mit dieser Dreiergruppe, was ja immer noch mal dazu führt, wenn nur einer es denn schafft, dass wir ja diese Situation hatten, Deutschland hat das erste Duell zum Auftakt verloren und eigentlich warst du schon weg. Weil du hast es nicht mehr selber in der Hand. Und gut, dadurch, dass die Konstellation so war, dass Türkei und Belgien dann dementsprechend gespielt haben, gab es dann irgendwie doch noch im letzten Match die Hintertür. Aber da muss dann irgendwie ganz viel zusammenkommen. Und da muss ich sagen so, ey Leute, das ist natürlich schon etwas, da machst du es auch, also wahrscheinlich schon auch Spielern und Funktionären nicht mehr so ganz einfach, weil du irgendwie ganz viel rechnen musst. Aber vor allem die Fans, die dann natürlich auch sagen so, also ich will doch eigentlich am Ende nur die Emotionalität haben, dass wenn wir das Ding gewinnen, dann weiß ich, wir sind weiter oder wir sind raus und steigen jetzt ab oder gehen hoch in die Weltgruppe oder was auch immer. Aber wenn ich jetzt die Leute quasi dazu zwinge, da irgendwie so eine Art Rechenschieber anzusetzen, weil am Ende nachher alle drei einen Sieg haben und dann kommt es irgendwie, weiß ich nicht, auf gespielte Punkte, Sätze an und wer wie oft am Netz war. Boah, weiß ich nicht. Also das finde ich zum Beispiel dann eigentlich viel, viel schwieriger. Und da sollten wir, glaube ich, mehr drüber diskutieren, dass wir, wenn wir einen Modus haben, egal welchen, aber ihn auf jeden Fall einfach halten.
Ja, stimme ich dir zu. Also ich fand es auch noch schwieriger, die Damen zu verfolgen als die Herren. Einfach eben aufgrund dieses, ne, und auch plötzlich, warum ist das jetzt auf einmal in Ismaning und, ne, so irgendwie. Gut, das ist natürlich so ein generelles Problem in Teilen, dass natürlich die WTA und die ATP ihre eigenen Systeme machen, aber trotzdem irgendwie miteinander verbunden sind. Das haben sie jetzt natürlich bei den Damen zumindest im Namen ein bisschen abgeändert, dass sie dann mal die Turnierkategorien zumindest genauso nennen wie bei den Herren, auch wenn die Punkteverteilung da zumindest zeitlang noch anders war. Weil ich glaube, dass die meisten Tennis doch als Tennis wahrnehmen, also als eine Sportart, die halt von Damen, Herren und Gruppen gespielt wird. Und es ist halt schon verwirrend, ist, wenn du so zwei parallel laufende Systeme hast, die dann in ihrer Individualität halt Dinge anders machen. Und ich denke, auf den Touren kannst du das irgendwie noch hinbekommen, weil sich das halt doch überm Jahr zieht und die Unterschiede eben nicht ganz so riesig sind. Aber wenn man dann natürlich ein Event hat und das ist halt früher immer sehr, sehr gleich gewesen und das war ja bei Davis Cup und Fed Cup oder Billie Jean King Cup, wie auch immer du ihn jetzt nennen willst, für mich ist das immer noch der Fed Cup. Egal, wenn du die früher ja sehr, sehr gleich waren, so in ihrer ganzen Struktur oder sehr, sehr vergleichbar und dann sind sie aufgrund dessen, dass David Haggerty da Geld mitmachen wollte, sehr, sehr zerfasert worden. Und ich glaube, seitdem tritt so diese Verschlimmbesserungsmechanik ein. Ne? Man hat einmal angefangen, dran rumzufummeln. Dann stellt man fest, oh Scheiße, das funktioniert nicht. Die Leute wollen das nicht. Und dann fängt man an, irgendwie Teile wieder zurückzudrehen, weil man sagt, na ja, vielleicht kann man ja das irgendwie wieder rückgängig machen, damit die Leute zufrieden sind. Aber damit, mit der ursprünglichen Veränderung, hast du halt diese ganze Dynamik schon getötet. Ganz einfach, weil die eben nur auf Basis dieses Systems so ist, wie sie ist, dass man das, glaube ich, nicht mehr so richtig korrigieren kann. Und ich weiß nicht, ob dieser Bruch, dieser emotionale Bruch, der für mich zumindest persönlich besteht, ob der sich, egal wie man es macht, egal welches System man nimmt, ob der sich dann noch retten lässt. Aber klar, man könnte es auf jeden Fall intelligenter machen als das.
Ja, du hast es, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht. Habe ich nicht mehr hinzuzufügen. Gut, jetzt müssen wir natürlich sehen, wie das in den nächsten Jahren sein wird, denn ich finde, man kann ja sogar fast eine Parallele ziehen. Ne? Also der Davis Cup, als er reformiert wurde, war in den ersten Jahren ja auch so ein Wettbewerb, wo dann eigentlich jedes Jahr immer so ein bisschen was verändert wurde und wir manchmal hier gesessen haben und gesagt haben, was soll das denn jetzt? Und dann war das aber im nächsten Jahr auch wieder anders. Beim Billie Jean King Cup hat man das Ganze ja auch erst ein paar Jahre später reformiert und ich habe auch den Eindruck, dass da auch jetzt bei der ITF erst so seit 2, 3 Jahren auch mehr ein Fokus drauf liegt, das Ganze anzugleichen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so in die Richtung gehen wird. Aber auf jeden Fall war das nur ein Punkt, den ich nochmal loswerden wollte, weil ich sagen muss, das hat mich wirklich eine ganze Ecke mehr aufgeregt als dieser Davis-Cup-Modus mit dem Final-Eight-Turnier. Denn das kann man ja sogar fast sagen. Also dieses Finalturnier, das hat sich ja bei den Männern eigentlich doch etabliert, termintechnisch.
Ja. Ich glaube, du siehst es ja auch. Ne? Alexander Zverev ist ja auch im Prinzip eingeknickt, sozusagen, in Anführungsstrichen.
Ja, stimmt. Kann man so sagen, ja.
Und hat jetzt doch dran teilgenommen, klar, auch weil er sich da vielleicht so ein bisschen eine Chance drauf ausgerechnet hat, da ins Finale zu kommen. Aber das ist es ja letzten Endes, ne? Da hat sich jetzt eine Form von System etabliert, zu dem man dann auch wieder eine Bindung aufbauen kann. Ich glaube, das ist halt auch so der Punkt, ne? Du musst ja irgendwie jedes Jahr damit rechnen, dass wieder irgendwas anderes ist. Und das hat ja Gott sei Dank der Davis Cup dann jetzt doch wieder hinbekommen, da zumindest irgendeine Form von Bestandssystem einzubauen. Und vielleicht ziehen da jetzt dann die Damen auch nach. Da hat sich das halt später verändert. Vielleicht wird sich das dann jetzt auch später wieder neu setzen. Muss man mal schauen. Es wäre zu wünschen auf jeden Fall.
Wir machen ja wahrscheinlich so in 2, 3 Wochen so einen Jahresrückblick. Dann müssen wir uns übrigens mal intensiver darauf vorbereiten, fällt mir gerade ein dann.
Wäre schon gut, das, also
sind wir eigentlich
Hallo
auch schon,
und Tschüss.
Genau, aber nein, also da sind wir natürlich schon bei und bereiten das vor. Vielleicht deswegen mal eher ein kleiner Blick nach vorne. Das ist auch eine ganz spontane Frage, weil das fiel mir gerade in so einem Nebensatz auf, als du über die WTA gesprochen hast, gerade im Vergleich zu Alcaraz und Sinner, dass das Ganze vielleicht aktuell ein bisschen interessanter und spannender wirkt. Wenn wir jetzt mal so auf die Frauen gucken, auch wie dieses Jahr verlaufen ist, ich finde, es hat sich ja mittlerweile auch etabliert, dass wir da so eine Elite für sich haben ganz vorne mit Swiatek, mit Sabalenka, mit Goff, die sicherlich da so ein bisschen hinten dran hängt. Rybakina hat jetzt am Ende des Jahres auch gezeigt, dass sie zu dieser, ja, weiß ich nicht, Top 5, Top 6, wie auch immer gehört, wie man da gerne noch mit reinnehmen will. Glaubst du vielleicht, dass das eine Chance ist für die Frauen, wenn wir jetzt sagen, okay, also nächstes Jahr sind Alcaraz immer in den Grand-Slam-Finals, irgendwann sind sie vielleicht doch alle genervt, aber die Frauen sind dann plötzlich der ganz heiße Scheiß, wettbewerbstechnisch.
Ja gut, ich meine, es war ja irgendwie so, wenn man das Jahr der Damen zurückblickend zusammenfassen kann, war es ja so ein bisschen Arina Sabalenka gegen den Rest der Welt sozusagen. Ich fand, dass Sabalenka doch von allen, wenn man jetzt über das Jahr betrachtet, draufschaut, diejenige war, mit der du am meisten rechnen konntest, glaube ich. Zumindest ist so mein Eindruck, wenn ich jetzt mal spontan drüber nachdenke. Und dann hat sich um sie halt so eine kleinere Gruppe an Spielerinnen gebildet, die dann so most likely opponent sind. Ich weiß gar nicht, ob es das braucht, dass man sagt irgendwie, ja, Sinner, Alcaraz immer im Finale, weil das muss man den beiden Jungs lassen, die spielen keine schlechten Finals, gerade auf Grand-Slam-Ebene mit dem Best-of-Five-Modus. Macht das schon Laune und ich glaube, die Aufmerksamkeit wird auch nie weggehen. Aber ich finde, man hat schon gemerkt, je nachdem, welche Konstellationen wir in den Damenfinals hatten und auch wie die Turniere sich entwickelt haben, dass die einfach ganz unabhängig von den Herren ihren Fokus gebildet haben, weil es einfach interessant war zu sehen, was passiert. Also wir suchen uns wahrscheinlich für den Rückblick sicherlich auch wieder erinnerungswürdige Matches raus, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde schon oder habe schon das Gefühl, dadurch, dass die Damen eben jetzt auch das Ganze doch ein bisschen klarer geworden ist mit diesem Dominanzding. Und ich glaube, ich habe langsam so das Gefühl, dass das etwas ist, was man im Sport doch braucht, um die Aufmerksamkeit von Leuten, von Zuschauenden zu bekommen. Diese Fokuspunkte in Form von Personen oder Teams, die so dominant sind und dass man dann guckt, ja, wer schafft es denn, die vom Thron zu kicken? Ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach etwas, was Leute reizt. Und gar nicht so sehr zu sagen, ach, man guckt jetzt individuell auf dieses eine Match, dieses eine Duell und schaut halt, wer es gewinnt, sondern man will schon so eine Vorgeschichte haben, so eine Vorerwartung, mit der man in diese Dinge reingehen kann. Und ich glaube, da haben die Frauen sich auch in diesem Jahr durchaus schon gezeigt als würdige Kompetitoren in dem Sinne. Es gibt auch, glaube ich, in den letzten, wenn ich jetzt mal auf die letzten 3 Jahre zurückblicke, müsste ich mal schauen, gab es auch durchaus das ein oder andere Grand Slam-Turnier, wo die Zuschauerzahlen bei den Damen, also jetzt aufs Finale bezogen, höher waren als bei den Herren. Ich rede jetzt von TV-Einschaltquoten, weil das ist so ein bisschen der Messgrad. Die Bude, die Schüssel vor Ort wird immer voll sein. Insofern weiß ich gar nicht, ob es das braucht. Aber ja, du hast absolut, absolut recht, dass das passieren kann, dass sich das dann doch vielleicht ein bisschen abnutzt mit Sinna und Alcaraz. Einfach weil die beiden auch in ihrer jungen und doch irgendwie alten Karriere auch vor ihrer Big Two, wenn man das jetzt so nennen will, Zeit, schon ziemlich häufig aufeinander getroffen sind. Also das Duell ist ja jetzt nicht gerade neu, ne?
Absolut, ja, darauf hatte ich hinaus. Klar, natürlich besteht die Gefahr bei den Frauen, dass wir diese Situation auch haben, weil ich bin immer noch der Meinung, du hast es gerade gesagt, Sabalenka gegen den Rest der Welt. Ich glaube, wenn Swiatek richtig hundertprozentig fit ist, haben wir da auch so ein bisschen eine Big Two, die man ausmachen kann. Aber du
vor allem, wir haben auch eine ähnliche Spieldynamik dann. Ne?
Das stimmt.
Hardhitter gegen vielleicht mehr Spin und Finesse.
Ja, stimmt. Ja. Ist ein interessanter Punkt, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich ist die Kluft am Ende dann trotzdem nicht so groß, leistungstechnisch. Also da hast du, glaube ich, auch einen Punkt, dass es bei den Frauen schon dann mehrere Spielerinnen gibt, denen man auch zutrauen kann, eine Sabalenka zum Beispiel zu schlagen. Und vielleicht muss die gar nicht mal unbedingt immer zwangsläufig dann aus den Top Ten kommen. Auch das ist natürlich ein Punkt, der leistungstechnisch aber aus meiner Sicht halt wirklich für das gute Niveau der WTA spricht.
Ja, absolut. Und ich finde, man sollte und kann es auch so betrachten. Das ist ja immer sehr schnell getan, gerade auch gegenüber Frauen und Frauensport, dass dann gesagt wird, ja, ihr seid ja nicht wie die Männer. Und ich denke mir immer, ja, obviously, natürlich nicht. Natürlich ist Frauensport anders, weil die weibliche Physis anders ist. Das muss es aber nicht schlechter machen, sondern es macht es nur anders. Und ich glaube, das ist ja sowieso etwas, was ich verfechte. Es macht keinen Sinn, auf Frauensport mit einem Blick für den männlichen Sport zu gucken. Es mag Sportarten geben, da ist das einfach, da ist der Unterschied nicht so groß. Also zum Beispiel jetzt Ausdauersportarten sind tendenziell, gleichen sich da Frauen und Männer viel, viel stärker an. Da ist der prozentuale Unterschied, den prozentualen Vorteil, den Männer aufgrund ihrer Genetik haben, ist da einfach nicht so ausschlaggebend. Gerade bei diesen extremen Ausdauersportarten scheinen Frauen sogar hinten raus einen kleinen Vorteil zu haben. Aber bei allem, was jetzt Explosivität, reine Muskelkraft braucht, da werden Männer immer einen Vorteil haben. Da wird das bei Männern immer noch eine Schippe mehr sein. Und es macht in meinen Augen einfach überhaupt keinen Sinn, diesen Anspruch auf die Damen stülpen zu wollen, um dann hintenrum zu kommen und zu sagen, das ist nur eine reine Kopfsache. Also ich meine, man kann das Ganze ja auch mal so betrachten, es ist halt eine andere Art von Sport, wenn du dich eben nicht mal durchservieren kannst. Wenn du nicht mit 210 das Ass durch die Mitte haust und du hast dann einen freien Punkt, weil es dir physisch nicht möglich ist, das zu erreichen. Klar, es ist nicht unmöglich, siehe Sabine Lisicki, aber auch die macht das ja nicht konstant oder hat es nicht konstant gemacht. Deswegen, das ist immer so mehr mein Punkt, dass ich inzwischen anfange, oder dass ich schon sehr, sehr, sehr lange versuche, auch in meinem Kopf diese Dinge zu trennen und zu sagen, okay, Herrensport sieht so aus, Damensport sieht so aus und ich weiß beides auf seine Art und Weise zu schätzen.
Das war das perfekte Wort zum Sonntag. Definitiv. Henrike, Gibt es noch etwas, über das wir sprechen müssen aus den letzten Tagen?
Ja, habe ich vorhin gesagt. Ich glaube, Shoutout an Max Schönhaus, der sich gerade auf diversen ITF-Turnieren sehr erfolgreich rumbewegt und damit Ranking-Boden gut macht. Ich glaube, der ist von 800 irgendwas jetzt auf 600 irgendwas gehüpft. Mit einem Turniersieg, einem Finaleinzug. Das nächste Finale kann er noch gewinnen. Ich glaube, die spielen noch. Insofern machen da die Junioren, also allgemein, ne, also das hatte ich ja vorhin auch gesagt, diverse Junioren spielen ja noch oder jüngere Spieler, die machen hier echt noch die brav die Ochsentour. Und ansonsten kann man nur Boris Becker gratulieren. Er ist ja nochmal Vater geworden. Und zum Geburtstag.
Alles zusammen.
Alles Wahnsinn. Zusammen. Und ich fürchte, das war's. Also so, ich sag ja, wir krebsen ja auch nur noch auf den letzten Körnern rum.
Die schleppen uns jetzt gerade so ins Ziel mit allerletzter Kraft.
Fällt dir noch irgendwas ein? Nö, hast du noch irgendeinen, du bist ja echt der Großmeister für diese Sonderinformation, so irgendwo mal in irgendeiner Ecke des Internets gelesen und dann kommst du mit so einem Kram um die Ecke. Hast du noch was?
Nee, das war heute mein Vergleich mit Lendl und McEnroe, den ich mir hier notiert habe.
Aus den Tiefen des Internets.
Genau. Also mehr habe ich nicht. Wobei ich aber auch sagen würde, also es war jetzt ja keine diskussionsarme Sendung. Also es gibt ja immer genug. Und das ist ja auch etwas, wo Tennis natürlich einfach von lebt. Du hast halt immer Geschichten, auch wenn sie manchmal natürlich dann wiederkehrend sind, aber auch immer Themen, über die du ganz emotional und herrlich diskutieren kannst. Und ich glaube, am Ende, bei ja so aller Liturgie vielleicht auch, die wir beide so zu Anfang der Folge versprüht haben, hat man, glaube ich, jetzt am Ende auch wieder gemerkt, naja, aber das Feuer ist halt trotzdem da bei den Themen, die den Tennissport irgendwie so umgarnen. Und natürlich sind wir dann auch gerne mit dabei und ich bin mir auch relativ sicher, wir müssen jetzt mal gucken, nächste Woche wird eine Folge kommen mit Gast, dann kann ich mir vorstellen, dass wir so Richtung Jahresrückblick gehen, aber wer weiß, vielleicht haben wir auch nochmal eine ganz aktuelle Folge in diesem Jahr, weil man weiß es im Tennissport nie, plötzlich passiert irgendwas und wir sagen, Mensch, da müssen wir nochmal die Mikrofone rausholen und intensiver drüber sprechen. Wenn ihr Themen habt da draußen, dann teilt uns das natürlich auch gerne mit. Gerne auch Rückmeldungen zu den Themen, die wir hier diskutiert haben. kontakt@tennisproleten.de ist die Mailadresse. Natürlich auch gerne über die sozialen Netzwerke kontaktieren. Auf den gängigen Plattformen findet ihr uns unter Tennisproleten. Sonst bleibt mir nur zu sagen, Henrike, vielen Dank für diese launige Runde. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder, dann in etwas anderer Konstellation zu Sinner und Alcaraz. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.